Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind
Sina
und Leonie, endlich im zweiten Trimester. Und jetzt heute geht es ums erste Trimester.
Einmal noch Rückschau halten, Leonie, wie anstrengend die letzten Monate für die waren.
Es war die Hölle, ich sage es, wie es ist. Also mir war dauerübel, ich hatte durchgehend das Gefühl, einen Kater zu haben. Das Einzige, was mich surviven hat lassen, waren Orangen. Ich habe einfach eine Orangenplantage, glaube ich, gegessen. Dann dieses auch müde sein, einfach träge, es hat mich alles schon genervt. Ich habe einen absoluten Lagerkoller, einem sowas von ready rauszugehen endlich. Ja. Freue mich schon richtig drauf.
Die ersten Sonnenstrahlen lassen sich ja auch schon Gott sei Dank blicken. Also ja, das Leben ist wieder da.
Absolut. Und heute geht es eben genau über das erste Trimester, weil wir haben eine Umfrage gemacht auf
unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna.
Und wir haben natürlich auch eure Erfahrungswerte mit reingenommen. Und ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Was war im ersten Trimester für dich am herausforderndsten? Und da haben die meisten geantwortet. Also ich sag's dir mal, was es gibt und du sagst mal, was du glaubst, was die meisten
geantwortet. Was ich geklickt habe danach.
Das kannst du mir auch verraten. Also Übelkeit erbrechen, extreme Müdigkeit, Angst und Unsicherheit oder Stimmungsschwankungen.
Du hast vergessen, alles zusammen.
Ich weiß, das haben mir dann 100.000 Leute geschrieben. Es geht auf Instagram leider nicht mehr. I'm so sorry for that.
Also ich glaube, dass das mit der Übelkeit schon viele beschäftigt hat.
Es waren 36%, aber 40% haben über die extreme Müdigkeit geklagt.
Ach ja, es ist ja auch so eine schwierige. Da darf auch oft irgendwie, ja, oder es möchten dann auch oft viele noch nicht so sagen, dass sie schwanger sind und dann muss man sie irgendwie durch den Alltag quälen, wenn man so fertig ist.
Zu dem Thema Unsicherheiten, was diese 12-Wochen-Regel betrifft, kommen wir heute auch auf jeden Fall, war nämlich auch ein großes Thema da. Aber ich lese jetzt mal ein paar O-Töne vor. Übelkeit 24/7, extreme Müdigkeit und Erschöpfung. Die permanent niemals enden wollende Übelkeit war das Schlimmste im ersten Trimester. Ich konnte wochenlang nicht arbeiten, weil ich so viel erbrechen musste.
Oh Gott.
Die Geruchsempfindlichkeit war ganz schlimm.
Oh ja.
Und bei der extremen Müdigkeit haben auch alle gesagt, dass wirklich null Energie, ganz plötzliche Erschöpfung, also wirklich Schlaf aus dem Nichts. Das hat uns ja ein Lauschi auch geschrieben, sie ist einfach mal auf ihren Arbeitsplatz eingeschlafen.
Hast du die Nachricht zufällig, aber sie war so lustig.
Nein, aber wir sammeln ja eure lustigsten Schwangerschaftsstories, also wirklich die lustigsten Schwangerschaftsstories. Eine davon von mir ist, ich habe mein Klo so stark verstopft, dass es ist nicht mehr funktioniert hat, ich sag's, wie es ist. Und die von unserem Lauschi war auch sehr lustig mit dem Schlafen am Arbeitsplatz.
Die suchen wir raus für diese Fails, weil die waren mega lustig.
Schickt uns bitte eure lustigsten Stories auf
katschgeflüster.vienna.
Weil dann machen wir diese Folge für euch und ich glaube, es tut jeden ein bisschen gut, auch in der Schwangerschaft und über Schwangerschaft auch lachen zu können.
Auf jeden Fall, den Humor darf man echt nicht verlieren, gerade während dieser ersten anstrengenden Wochen.
Ja.
Was war denn für die jetzt das Härteste?
Die Übelkeit.
Auch die Übelkeit,
ja. Weil das hat mich halt ausgenockt so sehr, dass ich halt dann nichts machen konnte.
Ich finde, es ist ja auch so eine komische, diffuse Übelkeit, oder? Es ist irgendwie nicht so, okay, ich bin kurz vom Speiben und dann ist es erledigt. Es ist diese, ich fahre irgendwie eine Serpentinenstraße und bin hungover und bin Beifahrerin in einem Auto, wo man komplett übel wird. Und es ist dauernd so latent und es wabert so, es ist immer da. Es ist ätzend.
Ich habe es als Katergefühl empfunden.
Ja, also so verkatert, ja.
Mich hat es erinnert einfach, wenn man am Vortag echt zu viel getrunken hat, es ist ständig im Anschlag, dass
es
man
es ist
was
am richtigen Hals gestickt.
Ja, richtig was kotzen muss, aber man kotzt nicht. Aber man fühlt sich einfach komplett durch, also wirklich durch mein Leben. Man ist aber so dezent müde. Ich konnte schon viel schlafen zum Teil, aber auch oft war ich einfach nur müde und erschöpft und konnte gar nicht schlafen.
Ja, ich war so Schlafstörungen gehabt, ja voll.
Und habe in der Nacht, dann bin ich echt aufgewacht teilweise und musste was essen. Also auch dieses ständige Essen ist mir so am Arsch gegangen.
Ist es jetzt besser geworden?
Ja, also schon. Ich finde schon, dass die Pausen dazwischen länger sind, weil davor war es echt so, wenn ich nicht jede 2 Stunden oder jede Stunde was esse, war es echt so, dass komplett alles dem Untergang geweiht war. Nämlich wirklich so, dass mir so super übel geworden ist, dass ich mich nicht mehr ausgehalten habe.
Ich habe nur ein sehr klares Erlebnis, wie wir zur Pränataldiagnostik gefahren sind damals in der Früh. Und da war ja dieser Zuckertest, glaube ich, das war nicht der Zucker, es war irgendwas anderes. Aber es war sehr früh in der Früh der Termin. Es war mit Autofahren verbunden und ich habe mir nur gedacht, ich muss sterben, weil ich habe nichts essen dürfen davor. Mhm. Und ich bin wirklich gerade, dass mir der Andi nicht ins Auto getragen hat, weil ich habe nicht einmal aufstehen können. Er hat mir immer in der Früh einen entkoffeinierten Kaffee hingestellt, weil Koffein ist gar nicht gegangen. Und immer so, ich habe so Dattelbälle gebinged und auch so Studentenfutter. Ich konnte nicht aus dem Bett, ohne dass ich zuerst was isst, und ich bin keine Frühstückerin. Also es war crazy. Das ist echt crazy.
Bei mir war das auch das Problem. Also mein Freund macht mir einfach jeden Tag in der Früh Frühstück. Und ich
so ein Braver, wirklich. Na schon, weil das ist echt, weil das, ich finde, das tut auch weh, wenn man dann irgendwie das einfach selber auch noch machen muss. Es ist irgendwie schon schön, wenn man das serviert kriegt.
Ja, weil er macht das einfach, es ist immer so, die Morgenroutine ist, er fragt so, wie geht's so körperlich, wie hoch ist der Hunger? Und wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, kuscheln wir. Und wenn es ganz schlimm ist, sage ich, es ist ganz, ganz, ganz schlimm, Hunger. Heidelberger hat Hunger. Und dann geht er schon, macht Frühstück, zuerst Frühstück, dann trinkt er mir mal einen Tee, weil ich kann auch keinen Kaffee mehr trinken. Und dann geht er mit Waldigasse. Und so startet mein Morgen. Und ohne das, und ich stehe jetzt viel später auf, weil ich mir einfach gesagt habe, scheiß drauf.
Ja.
Ich habe die Freiheit als Selbstständige, mir das selber einzuteilen, und ich versuche das schon zu machen, weil ich einfach auf meinen Körper höre. Ich wache dafür in der Nacht dreimal auf. Also irgendwo muss es ja wieder rein, die Energie. Also,
voll, auf jeden Fall.
Da habe ich ja das Glück, was viele ja nicht haben, wenn sie angestellt sind, dass sie wo sein müssen. Also zu dem Thema Arbeiten und Baby und so kommen wir heute auch noch. Aber eine Frage, die ich auch sehr spannend fand und die mich interessieren würde, was, wie es bei dir war. Wann hast du das richtige Gefühl gehabt, ich bin schwanger?
Was gibt's für Auswahlmöglichkeiten nun mal?
Beim positiven Test, beim ersten Ultraschall. Warte, ich muss selber nachschauen. durch die Symptome. Oder gar nicht?
Also ich glaube, ich habe Symptome auch angeklickt, aber so das emotionale Gefühl, ich bin schwanger, war beim Ultraschall, aber das Gefühl, oh Gott, da tue ich was, war definitiv durch die Symptome. Bei dir?
Bei mir war es der positive Test schon.
Wow, ja, cool. Ist eh
also
schön.
Ich war schon instant gefühlt schwanger. Also das war so bei mir so, okay.
Let's go!
Aber
was haben die meisten gesagt?
Die meisten, wollte ich gerade sagen, haben gesagt, beim ersten Ultraschall mit 42% und durch die Symptome ist das zweite mit 37%. Und ich glaube, das ist einfach, weil zum Beispiel das ist auch etwas gewesen, wo die Symptome weniger geworden sind, bin ich manchmal so panisch geworden. Passt eh alles mit dem Kind oder ist alles in Ordnung?
Ja.
Und das hat mich schon gestresst dann einmal. Manchmal denke ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eine Frage war auch, wie war dein Alltag im ersten Trimester? Und die Auswahlmöglichkeiten waren arbeiten wie immer, funktionieren, aber leben am Limit.
Das habe ich, glaube ich, angekreuzt.
Viel Ruhe, Krankenstand oder komplett überfordert. Und die meisten haben geschrieben, arbeiten wie immer. Und am zweithäufigsten wurde angeklickt, funktionieren, aber leben am Limit.
Mei.
Und die meisten haben sich halt natürlich auch immer Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes gemacht. Und ich finde einfach, dass es eben dieses Thema, diese Unsicherheit, vor allem von Frauen auch, die dann vielleicht schon Fehlgeburten hatten, wo es immer einen großen Kinderwunsch gab, dass man da einfach diese Panik hat, dass was passieren kann. Das ist ganz, ganz schlimm oder stelle ich mir sehr schlimm vor. Ich habe das Glück gehabt, dass ich diese Unsicherheit nicht hatte in mir, weil ich mir gedacht habe, mir ist so schlecht, ich bin so schwanger, also es kann ja gar nicht mehr schief gehen, ich meine, dann kann immer was passieren, aber das…
Ja, gibt es tatsächlich Zusammenhänge zwischen dem, dass man sagt, wenn die Übelkeit auftritt, dann ist die Schwangerschaft safer, habe ich durchaus auch
gelesen. Ja, weil dieses HG-Wert
genau, dieses
ist,
Hormon,
das ist
dieses Schwangerschaftshormon, ja genau. Aber es ist irgendwie, ja, keine Ahnung, also ich glaube, es ist total unterschiedlich, je nachdem, wann man sich halt schwanger fühlt, ja. Also ich finde beides total, ja, ich finde es eigentlich total arg, dass man irgendwie, dass von einer schwangeren Frau also erwartet wird, dass sie irgendwie auch den Alltag weiter bestreitet.
Ja, das denke ich
einfach
nur die
heftig.
Ganze Zeit. Das war eben diese Sache, wo ich mir gedacht habe, also dieses Arbeiten in einem Angestelltenverhältnis, also erstens, du kannst es dort noch nicht öffentlich sagen. Das war ein großes Thema von unseren Lauschis, nämlich, weil die haben geschrieben, mir fiel schwer, Umgang in der Arbeit mit Übelkeit, aber da noch niemanden erzählen zu können, dass man schwanger ist.
Darf ich da kurz eine rechtliche Sache einstreuen?
Ja, bitte.
Nämlich, weil ich das echt wichtig finde, der Arbeitgeber, also dieser Kündigungsschutz, also der Arbeitgeber gibt dir den Kündigungsschutz oder kann dir diesen Kündigungsschutz natürlich auch erst geben, wenn er von der Schwangerschaft weiß. Mhm. Das heißt, in der Zeit, die meisten werden es wahrscheinlich jetzt nicht machen, dass sie eine schwangere Frau raushauen. Mhm. Aber es gibt natürlich dann schon auch diese Fristen und der Arbeitgeber sollte das schon relativ bald erfahren. Mhm. Weil dann eben dieser ganze, also in Österreich, dieser ganze Kündigungsschutz losgeht und losläuft. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt... Ich verstehe, es ist unangenehm und man möchte auch irgendwie nichts riskieren und so. Mhm. Aber man sollte sie rechtlich schon auch absichern, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Ja, vor allem, es ist ja auch, man vielleicht kriegt man dann vielleicht mehr, wenn es möglich ist, Homeoffice etc.
Das Verständnis ist auch oft echt ein ganz anderes. Also ich habe das auch so erlebt. Mir war das auch irgendwie, also ich wollte das auch irgendwie so lang wie möglich und 12 Wochen und so. Ich habe es dann auch früher gesagt, weil ich mir gedacht habe, ich bin so ausgefallen einfach auch in der ersten Zeit. Ja. Und ich habe dann schon gemerkt, das Verständnis von Kolleginnen und Kollegen war dann schon ein anderes, wie sie gewusst haben, ich bin schwanger. Also das vielleicht auch nicht immer so negativ oder das Glauben zu, dass das immer so negativ aufgefasst wird. Es gibt dann schon von Menschen, von denen ich das zum Beispiel gar nicht erwartet hätte, die haben voll Verständnis gehabt dann dafür.
Ja, weil viele haben eben geschrieben, also unsere Lauschis haben ja auch dazu schreiben dürfen, was so die Themen waren. Und viele haben da geschrieben, einfach diese Angst, den Job zu verlieren, ist einfach ein großes Thema gewesen. Und auch nicht zu wissen, wann man es genau sagen soll. Und ich finde halt auch diese Geheimhaltung, ich meine, ich habe es in der ersten Podcast-Folge zu dem Thema Schwangerschaft und meiner Schwangerschaft gesagt, dass ich es in meinem Umfeld eigentlich sehr früh geteilt habe, eigentlich glaube ich ab Heidelbeerzeit gefühlt, weil ich für mich persönlich wusste, dass wenn etwas passiert, möchte ich, dass auch die Menschen mich tragen können.
Ja, und das wird man dann auch nicht verheimlichen müssen, wenn
genau.
Sowas ist.
Ich aber persönlich schon geschaut habe, dass ich es zum Beispiel im Arbeitsumfeld teilweise nur geteilt habe. Klar, mit denen, die ich öfter zusammenarbeite, mit denen habe ich es schnell geteilt, aber ich bin jetzt nicht beim Event herumgelaufen und habe es jeden XY erzählt, weil ich finde, das war für mich schon eine privatere Sache. Ich finde aber diesen Druck, den sich da viele machen, und das haben auch sehr viele geschrieben, das Geheimhalten, nachdem ich bereits eine Fehlgeburt hatte, macht mir am meisten zu schaffen. Oder auch, einer hat geschrieben, ich habe Angst, die Schwangerschaft unabsichtlich zu verraten.
Ja.
Und ich finde, das ist halt, ich finde, man muss da für sich selbst eine sehr individuelle Lösung finden, wie man das angeht. Weil ich verstehe natürlich die Unsicherheit und ich verstehe natürlich auch den Schmerz, der bei Fehlgeburten dahinter steckt. Aber vor allem, wenn es einem gesundheitlich wirklich nicht gut geht, ist es vielleicht ratsamer trotzdem mehr Leute unter Anführungszeichen einzuweihen, bevor man vielleicht dadurch in einen anderen negativen Strudel reinkommt.
Voll. Und ich denke mal, man muss ja in der Arbeit nicht unbedingt jedem gleich erzählen. Also jetzt irgendwie, man kann ja auch einfach mal den Chef, die Chefin einweihen. Die sind auch übrigens bei sowas auch natürlich zu einer Geheimhaltung verpflichtet. Also die dürfen das ja auch nicht jedem dann weitererzählen. Ja. Und man kann das ja auch sagen, ich würde das gerne nur ein bisschen privat halten, aber ich werde zu euch mal informieren, man kann das ja auch so lösen. Und ganz ehrlich, jemand, der das so schwarzhaft weitererzählt, wenn dann die Frau nur irgendwie darum bittet, bitte erzähl es nur keinem, weil ich habe eine Fehlgeburt gehabt. Ja. Also das ist ja sowieso menschlich das Letzte, wenn man das irgendwie dann an die große Glocke hängt, oder?
Ja, absolut. Ich glaube auch, ich muss ehrlich sagen, ich glaube halt trotzdem immer an das Gute im Menschen. Und ich glaube nicht, dass Menschen so böswillig handeln. Und wenn sie so tun, dann zeigt das ja einfach ihren wahren Charakter.
Total.
Ich finde, es zeigt sich ja auch schon der wahre Charakter daran, wie Menschen generell mit so Baby-News umgehen.
Ja, voll.
Wir haben vorhin darüber geredet, auch dieses, wer gratuliert und wer nicht gratuliert. Ich finde nicht, dass jeder gratulieren muss, aber wenn man ein nahes Verhältnis hat oder hatte, finde ich, sollte man schon zumindest den Anstand haben und eine Gratulation, wenn man es weiß oder mitbekommt, irgendwie rüberbringen.
Ich war ja
lassen.
Total sensibel, was Gratulationen betrifft am Anfang, weil ich eben noch gar nicht so richtig gewusst habe, ob ich jetzt schon mich so freue drüber, und weil bei mir auch die Übelkeit so krass war, dass ich mir gedacht habe, ich freue mich jetzt mal nicht, weil es mir echt schlecht gegangen ist. Aber ich hab dann, finde ich, auch die Frage sehr wertgeschätzt, wenn mich dann jemand gefragt hat, du bist schwanger, wie geht's dir denn damit? Also ich habe das sehr schön und sehr auffangend gefunden, gerade wenn das von Frauen gekommen ist. Das war oft wie so eine innere, so eine Umarmung einfach.
Mhm.
Ich erkundige mich mal, wie es dir geht, und ich habe dann schon auch oft ehrlich gesagt, ich finde es sehr anstrengend, mir ist dauernd schlecht und ich kann mich noch nicht freuen.
Ja.
Und irgendwann ist das dann eh sehr umgeschwenkt in Vorfreude und so, aber es war am Anfang echt unlustig, und ich finde, man kann sich ja immer mal ehrlich erkundigen und einfach auch mal kurz ein offenes Ohr für die Person haben. Das ist ja schon auch irgendwie sehr schön und sehr angebracht, auf jeden Fall auch.
Ja, absolut. Und ich glaube halt, dass da jeder auch einen anderen Punkt hat, wie er das zelebrieren möchte, ja, und dass man das aber eh mitbekommt, finde ich.
Ich finde auch, dass man das ein bisschen spürt, wenn man die Leute ansieht. Wenn man jemand erzählt, oh, ich bin schwanger, ja, ist das natürlich was anderes, wie wenn jemand sagt, ich bin schwanger. Ja. Ich finde, man kann das ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
Aber die Überforderung durch diese neuen Lebensumstände, das ist auch ein großes Thema bei unseren Lausches gewesen und ich verstehe das voll, weil viele ja auch gesagt haben, okay, man kann auf einmal nicht mehr so viel machen und das ist eine Umstellung. Einige haben auch gesagt, ja, der Abschied vom Partyleben fiel ihnen extrem schwer.
Auch das verstehe ich, muss ich sagen, weil es ist natürlich irgendwie ein Übergang in eine neue Lebensphase. Und glaubst du irgendwie, dass das vielleicht auch beim ersten Kind mal viele härter trifft, wie zum Beispiel beim zweiten Kind?
Ich wollte gerade nämlich sagen, dass viele geschrieben haben, zweites Kind plus Erschöpfung war viel anstrengender für viele, ja, als dieses erste Kind. Aber ich glaube, das ist super individuell.
Ja, das kann auch sein. Also ich glaube, mir wird es jetzt nicht mehr so schwer fallen, das irgendwie, aber weil ich es jetzt auch weiß.
Weil du es gewohnt bist jetzt auch. Genau. Du bist ja jetzt schon neun im Bett.
Ja.
Jetzt bist du keine Partymaus.
Nein, das bin ich keine Partymaus.
Jetzt bist du keine Bettmaus.
Wobei auch wieder, man kann auch sagen, early after oder late after hour, weil ich bin teilweise um 5:30 wieder munter. Also.
Ja, nur da muss man davor schon Party gemacht haben.
Ah, okay, dann nicht.
Also das gilt sonst nicht. Nein, aber ich finde halt, diese Lebensumstellung, das kommt auch immer auf das, auf welches, wie man halt davor gelebt hat, ob das wirklich so eine krasse Umstellung dann ist. Zum Beispiel bei mir ganz persönlich, ich bin davor, ja, durch meine Trennung letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr Party gemacht als davor, aber ich war schon die letzten 2 Jahre nicht mehr so viel unterwegs im Sinne von, dass ich mir bis in die frühen Morgenstunden gefeiert habe, sondern ich bin vielleicht mal in eine Bar gegangen, habe einen netten Abend gehabt und durch die Trennung habe ich dann ein bisschen mehr, war ich wieder mehr im Außen, aber am Ende des Tages habe ich meine Routine gehabt und es hat sich für mich da nicht so viel verändert als generell jetzt. Also ich würde, abseits von der Übelkeit, im ersten Trimester hätte ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ja, ich trinke keinen Alkohol. Na meine Güte, ich wollte sowieso keinen Alkohol trinken aufgrund meiner Praktikumserfahrung in der Suchtklinik. War das für mich einfach ein Thema, das ich sowieso jetzt mal ad acta legen wollte für die nächsten 3 Monate. Dementsprechend hat es sich ganz gut ergeben. Jetzt sind es ein bisschen mehr.
Ich glaube, dass man sich da den Prosecco schnell abgewöhnt, wenn man da mal solche Fälle dann auch sieht.
Nein, es geht weniger um, wenn man die Fälle sieht, ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, sondern es geht eher darum, um die eigene Einstellung, die sich dadurch verändert hat. Und das ist lustig, die hat sich, glaube ich, auch durch mich, durch die Schwangerschaft auch nochmal verändert. Nämlich zu merken, wie oft in Österreich vor allem getrunken wird und ständig man auf Alkohol auch angesprochen wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo viele Lauschis eben da auch geschrieben haben, es fiel ihnen zu schwer, auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, weil man immer sich rechtfertigen musste, warum man nicht trinkt. Und ich habe da auch dieses negative Erlebnis gehabt bei einem Event, wo ich fast betteln musste, dass ich ein Wasser bekomme, weil es irgendwie nur Alkohol zum Ausschenken
voll
gab.
Ja.
Und ich finde, das ist teilweise in Österreich leider die Mentalität zu Alkohol ist einfach, ich finde das ein bisschen manchmal schon lächerlich.
Ich finde, es wird jetzt aktuell eh gerade besser, aber ich denke mir manchmal, es ist schon okay, wenn man sich mal ein Glaserl gönnt, wenn man
voll
irgendwie Bock hat, jetzt nicht in der Schwangerschaft natürlich. Aber
nicht falsch verstehen,
nein,
Leute, aber
da
nein,
sind wir wirklich streng, gell? Ich denke mir sonst beim Sushi okay, da haben wir schon irgendwie drüber geredet auch, aber beim Alkohol nein, also definitiv. Aber ich denke mir so, es kommt natürlich ja immer auf das Setting drauf an und wenn irgendwie, also wenn das immer kritisch beäugt wird, wenn jemand keinen Alkohol trinkt, dann denke ich mir, habt ihr nichts anders über das lästern können, weil so what, dann trinkt halt irgendwer keinen Alkohol, da muss man auch, finde ich, gar nicht nachfragen.
Ja.
Wobei ich habe natürlich auch, wie du gekommen bist und mir das erzählt hast, dass du schwanger bist, habe ich auch gefragt, magst du ein Prosecco trinken, weil ich so Bock auf Prosecco trinken gehabt habe.
Mhm.
Aber du hast gesagt, nein, und das war für mich dann auch voll okay.
Nein, ich habe dir ja gesagt, nein, ich gehe ja später vielleicht noch Sport.
Vorher, ich würde trotzdem mal trinken, weil ich mir denke, dann trinkt sie halt Korn, aber
ja,
ich würde die da jetzt auch nicht dazu zwingen, aber ich finde das halt lustig.
Und dann habe ich dich überrascht.
Ja, aber es ist echt skurril, dass dann manchmal die Leute dann auch sagen, okay, wenn du nichts trinkst, mag ich auch nichts.
Ja, aber dann denke ich mir, dann muss man sich ja sein eigenes Alkoholverhalten
total, oder warum braucht man das dann auch so? Ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das, weil ich trinke jetzt auch seit einiger Zeit durch diverse Kindergartenerkrankungen wieder echt schon lange keinen Alkohol mehr.
Mhm.
Und ich merke, ich vertrage es überhaupt nicht mehr. Ich vertrage Alkohol wirklich überhaupt nicht mehr. Ich habe das letzte Mal bei Bonis Geburtstag irgendwie vielleicht 3 Gläser Prosecco getrunken und es bekommt mir nicht mehr.
Es ist voll lustig, weil seit ich halt eben gar nicht trinke, merke ich teilweise, wie Leute sind, wenn sie was trinken.
Voll, und es ist irgendwie witzig, wie die auf einmal in ihren Strudel und in ihren Monolog verfallen, wenn die halt dann ein Glasl zu viel haben oder genau. So. Gell? Wenn man das von außen beobachtet, denkt man sich, Alter, okay.
Und auch dieses...
Nichts Erstrebenswertes daran.
Es ist total nett und ich gehe dann, also zum Beispiel auf gewisse Veranstaltungen, wenn es mir gesundheitlich gut ging, bin ich trotzdem gegangen und habe halt meine Cola getrunken. Also ich war schon bei zwei Geburtstagsfeiern im ersten Trimester trotzdem dabei. Ein paar musste ich leider wirklich absagen, das hat mir dann auch sehr leid getan. Aber dann stehe ich da mit meiner Cola und höre mir das an und schaue mir das an und finde es voll lustig und okay. Aber bei mir ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke so, also ich verpasse da was.
Ich habe es am Anfang in der Schwangerschaft habe ich schon vermisst, aber ich glaube, was bei mir eher das Thema war, also ich habe schon manchmal gedacht, mein Gott.
Ich dachte, 7 Tage auf einem Festival zu verbringen, ist der Endgegner für meine weißen Sneaker. Jetzt weiß ich, eine Runde mit euch am Spielplatz toppt das Ganze absolut.
Ja, Kinder haben keinen Respekt vor weißen Sneakern oder auch zum Beispiel nicht vor frisch geputzten Böden. Das kann ich da auf jeden Fall schon mal mitgeben.
Ja, ich stelle mich schon sehr darauf ein, aber vielleicht waren ja all die Festivals ein guter Lehrmeister.
Für das, dass man ein bisschen mehr Chaos akzeptiert im Leben, ja. Mein absoluter Kleinkind-Hack ist auf jeden Fall der Profissimo Schmutzradierer von DM. Den braucht man immer zu Hause. Es ist ein Must-Have. Anfeuchten über die Gummisohle, gerade bei den Sneakern jetzt wischen zum Beispiel. Fertig, kein Drama, kein Schrubben und es ist alles wieder sauber. Ich liebe den.
Ah, den habe ich sogar schon. Den liebe ich so sehr. Das ist mein absoluter Allrounder. Bei meinem Umzug von der alten Wohnung habe ich damit sogar die Striche von der Wand und auch diese Kalkrückstände super schnell wegbekommen.
Ja, und apropos Rückstände, kennst du diese Handabdrücke und so auf den Armaturen? Also ich kenne es natürlich von meiner Tochter. Im Bad, in der Küche, überall.
Tja, ich habe ja noch kein Kind, aber ich sehe das leider auch schon bei mir kommen.
Ja, da gebe ich dir auch einen Tipp, nämlich der Denk-mit-Klarspüler. Ein paar Tropfen einfach auf eine Küchenrolle geben, über die saubere Armatur wischen, trocken nachpolieren, dann hat das so einen geilen Abperleffekt. Es gibt weniger neue Flecken und du musst natürlich weniger putzen.
Ich glaube, das werde ich jetzt schon ausprobieren, denn aktuell denke ich mir wirklich ganz oft, boah, ich habe ja gestern erst geputzt und sauber gemacht. Mhm. Aber ja, mit Boyfriend im Haus zieht auch ein bisschen mehr Schmutz ein, muss man ehrlich sagen.
Ja, eben. Es gibt Hacks, wo man einfach weniger putzen und weniger aufräumen muss und dann hat man einfach mehr Zeit fürs echte Leben und alles easy zu bekommen im DM-Markt, ganz bequem im DM-Online-Shop oder in der MeinDM-App. Die braucht man auf jeden Fall. So mögen wir die Alltagshelfer, praktisch, schnell und Mama erprobt.
Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Einfach mal wieder so ein Glasl Prosecco wäre schon nett oder mal Sushi essen und ich glaube, bei mir war es auch eher das Thema, dass ich einfach das Gefühl nicht mag, wenn mir irgendwer was verbietet oder wenn ich was nicht darf, dann will ich es halt umso mehr, weil ich mir dann am Ende der Schwangerschaft habe ich mir auch gedacht, okay, also eigentlich könnte ich mein restliches Leben gut ohne Alkohol leben und es wird mir überhaupt nicht fehlen.
Ja.
Aber ich verstehe das, wenn man halt irgendwie immer alles konnte und alles durfte und das ganze Leben irgendwie eine Blumenwiese war und auf einmal heißt es, da gibt es eine Restriktion, du darfst nichts trinken, du solltest dieses und jenes nicht essen und du sollst auch, du darfst auch, wenn du krank bist, keine Medikamente nehmen, dann denkt man sich irgendwann mal schon, wie unfair ist eigentlich alles.
Ja, also ich glaube, mir macht mehr zu schaffen, dass ich aktuell erkältet bin und dass ich eben diese Migräneanfälle hatte und nichts machen konnte, mit Medikamenten dagegen und dass alle meine Tipps, die früher gewirkt haben, einfach nicht gewirkt haben, sondern teilweise es noch mehr getriggert haben. Aber dann denke ich mir so, okay, ja, versuche das Beste daraus zu machen und versuche einfach nach vorne zu blicken. Aber ja, so diese Unsicherheiten, ich kann sie voll verstehen. Also klar, auch ich habe manchmal den Moment, wo ich mir denke, oh mein Gott, mein Leben wird sich komplett verändern. Zum Beispiel, wie Waldi mich von oben bis unten angeschüttet hat mit dem Tee, habe ich mir kurz gedacht so, ist diese Wohnung ready für ein Baby? Und dann war ich kurz so, oh je, ich muss alle Pflanzen, die man gut runterreißen kann, weil ich habe sehr viele Hängepflanzen, in Sicherheit bringen.
Ja.
Also erst später, es ist im ersten Jahr.
Es kann auch sein, aber es kann auch nicht sein. Also zum Beispiel Boni hat das selten gemacht, dass sie irgendwas, also auch so Erde auskübeln, das hat sie auch nicht gemacht.
Das hat ich meinen Hund abtrainiert, das kriege ich auch beim Kind, also wirklich. Aber was mein größtes, glaube ich, Kindheitserinnerung, was Verletzungen betrifft, ist, wie unsere Nachbarin ist einmal zu meiner Mutter gekommen und hat halt war komplett aufgelöst, weil ihr Kind hat eine Hängepflanze gezogen und hat sich den Topf auf den Kopf gehauen. Oh Gott. Und die muss dann ins Krankenhaus und die hat aber ein zweites Kind auch gehabt und dann hat meine Mama auf das zweite Kind aufgepasst, bis halt der Vater gekommen ist. Und das kann ich mich noch erinnern, deswegen, das war vor allem voll in meinem Kopf drinnen. Und ich mir gedacht so, okay, für die Hängepflanzen muss ich eine Lösung finden.
Du wirst, finde ich, also ich glaube, man ist das so intuitiv schon drinnen, was irgendwie potenzielle Gefahren sind. Also das überkommt einen eh schneller, wie man glaubt.
Ja, ich finde es nur so krass, dass dieses Thema halt diese auch, weil viele halt auch geschrieben haben, so sie haben sich auch im ersten Moment gar nicht so sehr freuen können und dass das ja auch so einen Druck erzeugt.
Total.
Und ich glaube, dass man generell, ich glaube, man hat da einfach, wir haben alle so eine Idealvorstellung, wie Schwangerschaft auch wieder aussehen soll, wie Mama sein aussehen. Man muss da echt das versuchen loszulassen und für sich zu sagen, okay, für mich ist es so.
Also da habe ich mit dem Andi auch oft einmal so ein bisschen, also er war sehr traurig am Anfang, wie ich schwanger war, weil ich das eben auch gar nicht genießen konnte und er wollte das immer halt voller Freude jedem erzählen und dann sind alle zu mir gekommen und waren so, yay! Und ich war so, hey, mir ist einfach kurz übel, bitte greif mich nicht an, schau mich nicht an und ignoriere mich.
Ja.
Und ich denke mir, ah, das ist völlig okay, weil man muss irgendwie gerade in einer Phase, wo man körperlich und seelisch so vulnerabel ist, auch wenn man sich vielleicht auf das Kind gefreut hat und das auch ein Kind war, das man sich gewünscht hat, selbst dann.
Gefühlschaos trotz Wunschkind absolut, ist ein großes Thema.
Absolut. Und ich finde, das Letzte, was man dann machen soll und machen muss, ist das, dass man die Erwartungen anderer Menschen erfüllt, die die anschauen, so, ja, freudestrahlend und du musst sagen, ja, es ist alles super, juhu. Man muss es einfach nicht. Also ich finde, wenn man einmal in seinem Leben die Freikarte dafür hat, frei von der Seele weg zu sagen, was man sie denkt, dann ist das in der Schwangerschaft. Und dann darf einem keiner einen Strick draus drehen. Es ist absolut okay, wenn man sagt, hey, ich freue mich einfach nur nicht. Bitte reden wir über was anderes. Ich mag jetzt nicht über da irgendwie Baby-Stuff nachdenken. Ich will einfach, ja, durch den Alltag kommen.
Ich finde, man merkt, also da kommt es auch wieder auf die Menschenkenntnis vom Gegenüber an.
Total.
Ich meine, ich verstehe das, dass das auch in einer Partnerschaft vielleicht schwierig sein kann, wenn man sich selber sehr freut und der andere gar nicht. Egal, welche Rolle das ist, das muss sehr herausfordernd sein. Aber ich glaube, auch da hilft einfach nur kommunizieren und einfach zusammen versuchen, den Weg zu gehen. Aber dieses Ohnmachtsgefühl auch, dass man ja natürlich einfach hat, wenn man halt so, also ich habe das Gefühl, ich bin ohnmächtig, dass ich nichts tun kann oder konnte.
Ja.
Weil ich habe mich einfach auch nicht leid gesehen, aber mein Partner hat alles übernehmen müssen für mich. Und irgendwie, ich bin ja auch jemand, der sehr selbstständig ist. Und für mich war das extrem schwer, das loszulassen.
Ja,
gleichzeitig habe ich auch gewusst, okay, es geht ja nicht anders. Und auch dieses Thema, also was ich als großes Thema hatte, habe ich witzigerweise auch in der Lehrtherapie gehabt, dieses sich auf jemanden anderen so zu 100% verlassen zu müssen, dass das alles funktioniert, das ist extrem schwierig auch.
Mhm.
Aber das ist irgendwie etwas, wo ich merke, dass umso länger diese Schwangerschaft andauert, umso mehr komme ich in dieses pure, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ich Akzeptanz habe einfach, vielleicht?
Es ist eher, ich habe so eine komplette Grundsicherheit, dass alles gut geht.
Voll schön.
Also auch was das Körperliche betrifft, ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Angst aktuell vor der Geburt. Über das Thema Geburt können wir dann auch ein andermal noch detaillierter reden. Aber ich habe einfach das Gefühl, mein Körper weiß genau, was er tut. Eben auch durchs erste Trimester, dass es gefühlt alles, was nicht gut für mich war,
wird automatisch weggecuttet. Ja, voll.
Dieser Kaffee, der zu viel Koffein hat, ich kann keinen Kaffee trinken, kein Alkohol. Also
und gleichzeitig alles, was gebraucht wird, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Das wird einfach gebinged.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, man kriegt, also zum Beispiel ich habe einfach für mich so ein Gefühl gehabt, ich habe eine extreme, also es ist eine, also ich habe irgendwie das Gefühl so, okay, ich bin einfach, mein Körper sagt alles, was ich brauche.
Tut er ja.
Und irgendwie klar kam auch trotzdem Ohnmachtsgefühle auf, weil dieses Nichtstun und nur rumliegen
macht
ja narrisch.
Ja, man ist es halt gerade in einer Leistungsgesellschaft und du bist ja eine sehr leistungsbetonte Person, die auch sehr viele Projekte macht und sehr viel machen möchte und leisten möchte.
Das
ist das oft krasse Notbremse, wirklich. Also das ist wirklich einmal so richtig Pause und auf Null. Und das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich meine, du weißt das ja eh, ich habe wirklich auch bis zum Schluss Podcast-Folgen produziert und war wirklich bis zum letzten Moment irgendwie wo es dann wirklich bis zum Mutterschutz ist dann eh gar nichts mehr gegangen, aber da habe ich auch 100% gegeben und das war dann schon auch teilweise ein bisschen überlastet, muss ich sagen. Also,
ja, aber das ist ja auch das Nächste.
Da muss man die Balance finden.
Dieses Arbeiten bis zum Umfallen, das habe ich ja jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, so, weil ich irgendwie weiß, okay, ich möchte bis zum Mutterschutz alles erledigt haben, hat man ja auch einen innerlichen Stress und irgendwie jeder Tag, der da vorbeizieht, ist ein Tag zu viel, aber gleichzeitig, das löst ja auch nochmal Stress aus. Stress ist auch nicht besonders förderlich. Und ich habe mir echt gesagt, so, es kommt, wie es kommen soll.
Ja, und der Körper regelt das schon auch echt gut dann nochmal runter, gerade zum Ende, dass man dann wirklich einfach so müde ist. Und es hat einfach alles seinen Grund, sage ich mal, wirklich.
Hast du gut vorgeschlafen, sozusagen.
Ja, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass ich das wirklich gebraucht habe, auch irgendwo.
Ja.
Ich würde gern wieder so schlafen wie im dritten Trimester, würde ich mir wünschen.
Ich würde gerne auch aktuell mehr wieder besser schlafen können. Ich habe momentan echt immer so um 1.30 Uhr einen Wake-up-Call und dann habe ich um 3 oder um 4, je nachdem. Und dann einmal nochmal kurz um 6 und ich stehe trotzdem erst immer um 8, 8.30 Uhr auf. Also das ist manchmal echt mühsam.
Ich mache jetzt eine Sache nicht, die wahrscheinlich sehr viele andere machen würden und die wahnsinnig nervig ist. Ich gebe da keinen Tipp dazu.
Oh, bitte. Über diese ungefragten Tipps reden wir noch einmal. Weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja lustig, wenn Leute den Satz beginnen. Ich weiß, man sollte keine ungefragten Tipps geben, aber das ist, wenn ein Aber kommt, ist nie gut. Ich finde manche Tipps ja sehr hilfreich. Ich frage auch nach sehr vielen auf meinem Account. Also ich habe da schon nach Kinderwegen jetzt gefragt, eben auch nach Schwangerschaftsmode gefragt, habe da sehr viele tolle Auskünfte bekommen, was so die anderen verwenden. Ich finde ja den Austausch voll schön und voll wichtig.
Absolut.
Aber zum Beispiel, wie ich halt auch gepostet habe, dass ich Migräneanfälle hatte, haben mir sehr viele, wie nennt man das, Essential Oil, wie heißt das auf Deutsch?
Also Duftöle.
Ja, sehr viele Vertreterinnen von gewissen Essential Oil Marken geschrieben, so, ja, nein, Migräne, da hilft unbedingt das und das. Und da habe ich gesagt, so, Fun Fact ist, das hat vielleicht mal bei mir früher funktioniert, das hat wirklich mal funktioniert für mich, weil ich sehr viel mit Aromatherapie generell arbeite, für mich selber. Aber für mich war das der größere Trigger, wie ich das dann probiert habe.
Okay.
Und ich glaube, ich habe es mit einem Tag damit verlängert, meinen Migräneanfall, weil ich das einfach mal probiert habe. Es ist in der Schwangerschaft auch alles anders, wie es davor war.
Auf jeden Fall.
Und das finde ich, das fand ich halt teilweise dann, wo ich mir auch gedacht habe, so.
Ja, gut gemeint ist nicht immer gut, um einen Lauschi zu zitieren. Das hat es mir damals gesagt. Ja, das finde ich einen sehr guten Satz. Also,
den doch mal bitte sagen.
Gut gemeint ist nicht immer gut oder nicht automatisch gut. Und ich finde, das stimmt auch total, weil also man wird eh so vollgeballert mit Ratschlägen und so. Aber eben auch, was du sagst, die Gemeinschaft auch überhaupt unter Frauen finde ich dann schon sehr wholesome. Auch wenn es dann von manchen, sage ich mal, dann so motiviert betrieben wird, dass man halt wirklich bei jedem Scheiß einfach 15 Tipps kriegt, die man einfach nicht mehr hören kann. Es ist eh, also ich habe das Gefühl, dass der Filter im ersten Trimester, der funktioniert bei einem nicht so gut, wo man sich wahrscheinlich vorher gedacht hätte, ja. Oft dann ist man eh so sensibel und dann kommt alles irgendwie nur viel mehr oder lässt es irgendwie oft nur mehr an einen ran. Andere sind dann vielleicht viel abgeklärter. Also ich war da auch eher sensibel und wenn dann irgendwie schon Tipps kommen sind mit, aber bloß nicht das essen, weil dann hast du eine Fehlgeburt und tralala und überhaupt die Gedanken an solche Sachen waren für mich, ich wollte überhaupt nicht drüber nachdenken. Über das, was könnte sein, wenn. Und was, also für mich war alles, was negativ war, ich habe wahnsinnig wenig Medien konsumiert in der Zeit, alles, was irgendwie negative Gedanken hervorbeschwört hat, war irgendwie für mich Gift, wirklich. Also ich habe mich auch eher so in so eine kleine Blase begeben. Und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, dass man einfach selber schaut, was tut man gut und was nicht.
Voll, was den Medienkonsum betrifft, ist voll lustig. Bis zum ersten Ultraschall habe ich super viele Reels konsumiert, die zum Thema Baby-Sachen.
Davor ja auch schon vor der Schwangerschaft. Ja. Du schickst mir, glaube ich, du hast mir echt mehr Videos zu Babys geschickt wie jeder andere Mensch.
Ja, ich liebe Kinder und Babys. Die sind so toll. Und ich freue mich so sehr, selber eins zu bekommen. Ich finde halt, da habe ich das voll stark mir angeschaut und danach habe ich das aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich werde mir die Informationen, die ich brauche, dann zu dem Zeitpunkt holen, den es braucht. Und das hat mich voll beruhigt. Und ich habe auch mit einer Hebamme geredet, die mir da sehr geholfen hat, was das Ganze betrifft. Und für mich persönlich war es dann aber auch so, dass ich gemerkt habe, ich schaue ja generell, also ich meine, ich höre nach wie vor True Crime Podcast, das geht. Aber
du bist so arg.
Ich habe eine Serie anfangen wollen, die Bleikinder heißt die auf Netflix. Und da gibt es eine Szene, Triggerwarnung, von einer Totgeburt.
Okay.
Und ich habe so stark geheult,
Geht also nicht, kann man sich nicht anschauen.
Das war mit der Geburt und dann ist das passiert. Und ich hatte so einen krassen Heulanfall. Ich wusste ja nicht, dass diese Szene kommt und es ist auch nicht der Film schuld. Also ich bin dann selber, wenn man sieht diesen
Bild. Ich finde aber ganz ehrlich, sowas gehört schon auch in so eine kleine Triggerwarnung oben am Bildschirm. Also immer nur Gewalt und Rauchen und so und Schimpfwörter, ganz ehrlich.
Ich glaube, es steht eh dabei, wenn man es genau schaut. Und es ist, ich bin auch nicht jemand, der die Verantwortung dann bei den anderen. Ich meine, ich habe mich selber...
Ich schon.
Man kann sich Sachen durchlesen, es geht ja darum. Aber ich habe nicht gewusst, dass mich das so hernehmen wird. Mm. Mein Freund musste kommen, mich beruhigen. Er hat dann gesagt, bitte hör auf, dir sowas anzuschauen. Schau dir wieder Modern Family oder Friends an.
Ganz genau.
Weil ich merke richtig, mich sehne mich nur nach Happy Content.
Das wäre jetzt zum Beispiel wirklich ein Ratschlag, den ich da gebe, wo ich sage, der ist nicht nur lieb und gut gemeint, sondern der ist auch gut. Schaut auf einfach Friends an, Gilmore Girls, wirklich.
Ja, Gilmore Girls hasse ich leider. Das ist leider, es gehört zu den
dann
Serien.
Seinfeld,
Leonie. Ja, Seinfeld ist super. Aber da war ich echt so, man braucht diesen Feel-Good-Content oder halt Feel-Good-Moments auch.
Ja, wirklich Content, im wahrsten Sinne ja, Content.
Auch die Menschen, ich merke so negative Menschen kann ich gerade gar nicht, wenn mich jemand nur dauernd zujammert und mir damit die Energie auch raubt, das geht gar nicht.
Na voll, weil die braucht man für sich selber, ich verstehe es so gut.
Voll. Was würdest du Lausches da draußen mitgeben, weil du hast ja das erste Trimester ja auch schon überstanden.
Gut gemeinter Ratschlag von mir.
Ja, so ein ungefragter hier. Wenn sie hören die Folge, also sie müssen damit rechnen.
Wenn euch das Sinn noch Pringles und Cola steht, haut es euch rein. Wenn euch das Sinn noch Maggi und so steht, haut es euch rein. Es kommt auch wieder die Phase, da kommt ein anderer Crave. Irgendwelche nervigen Tanten einfach mal vorübergehend auf WhatsApp blockieren, die irgendwie nervige Ratschläge geben und negative Gedanken einfach aussperren und sich selber jeden Tag ganz fest innerlich und äußerlich umarmen und irgendwie so eine kleine Wohlfühlinsel schaffen, wo alles okay ist, was einem selber gut tut, wirklich.
Ja, das mit dem Pringel- und Cola-Ratschlag, das habe ich zu Herzen mir genommen und ich gönne mir jetzt die ganze Zeit einfach Sachen, wo ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt Lust habe, dann esse ich es.
Hey, es ist voll okay.
Und das passt voll. Es tut halt der mentalen Gesundheit gut.
Es wird nicht für immer so sein und ja. Ich habe am Anfang diese Pringles-Phase gehabt und dann auch aber die ärgste Apfelphase gehabt und ich bin eigentlich überhaupt keine Apfelesserin.
Ja, ich habe genau, ich habe diese große Pringles-Packung gekauft und ich bin genau, das letzte Drittel fehlt mir, weil dann hat es abrupt aufgehört. Und ich konnte es nicht mehr essen.
I know.
Es ist verrückt. Es ist eine verrückte Zeit.
Der Körper weiß, der Körper ist schlauer, als wir glauben. Also
absolut.
Man darf dem auch mal nachgeben.
Schreibt uns auf jeden Fall, was waren eure Gelüste in der Kommentarspalte im ersten Trimester. Wir sind super neugierig und gebt uns super gerne natürlich auch eine Bewertung. Wir freuen uns und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.